das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen. Nachdem zehntausende Menschen es plötzlich geschafft hatten, eine Grenze Richtung EU zu überwinden, kommt nun die EU bei der Solidarität innerhalb der Staatengemeinschaft an ihre Grenzen. Denn obwohl die meisten der etwa 50.000 Menschen aus Marokko, die vor allem schwimmend über das Meer in die benachbarte spanische Exklave Ceuta gekommen waren, diese nun schon wieder verlassen haben, gibt es erneut Streit über die Migrationspolitik in der EU. Eigentlich sollte das erst 7 Wochen alte neue Asylsystem auch für mehr Solidarität der Mitgliedsländer sorgen, aber davon ist wenig zu spüren. Italien etwa setzte das Schengen-Abkommen mit Spanien aus. Zu weiteren Reaktionen kommen wir gleich. Zunächst aber Christina Böker und Oliver Feldfort über die Situation in Ceuta.
Es sieht schon wieder geradezu idyllisch aus am Strand von Ceuta. Und die Bewohner kehren langsam zu ihrem normalen Leben zurück. Manche Geschäfte und Cafés haben schon wieder geöffnet. Aber viele sind noch geschockt von den Ereignissen der vergangenen Tage. Heute bin ich unterwegs, um Tabak zu kaufen. Die vergangenen Tage hatten alle Geschäfte geschlossen. Das hat es in Ceuta noch nie gegeben. Ich denke, von heute an wäre es nur logisch, unsere Grenzen streng zu bewachen. Wenn die Polizei nicht ausreicht, dann eben das Militär oder was immer nötig ist. Derweil wird eine schwimmende Barriere installiert. Sie soll verhindern, dass Menschen die Grenzanlage umschwimmen. Daran haben viele jedoch Zweifel. Wir sind der Ansicht, dass die Barriere, die wir hier sehen, auch in Zukunft anfällig sein könnte, dass man sehr leicht um sie herumschwimmen und sie passieren kann. Einige wenige wollen Ceuta nicht verlassen und hoffen darauf, irgendwie bleiben zu dürfen. Ich bin hierher gekommen, um mir eine Zukunft aufzubauen, die ich in meinem Heimatland nicht finden konnte. Hier hat man Rechte, die eigene Würde wird geachtet und man wird mit Respekt behandelt. Auch wenn wir viele Schwierigkeiten und viel Leid durchgemacht haben. Die große Mehrheit jedoch, viele Tausende, kehren auch heute nach Marokko zurück. Die Behörden betonen, das geschehe freiwillig.
Das waren überwiegend Menschen, Marokkaner, Menschen aus der Region, die zum Teil irgendwie das Gefühl hatten, es gibt ja auch die Gespräche, es ist jetzt möglich, es ist gestattet und man probiert es einmal. Und dass es dann zu Dutzenden Toten kam, dass es lebensgefährlich ist, diesen Weg zu nehmen, das hat die vor allem sehr jungen Menschen nicht abgeschreckt.
Bis jetzt wurden 67 Leichen geborgen. Menschen, die beim Versuch, Ceuta zu erreichen, gestorben sind. Gestorben, weil sie auf ein besseres Leben in Europa hofften.
Und unser Korrespondent Stefan Stuchlik in Brüssel beobachtet die Reaktionen der EU und der Mitgliedstaaten auf die Vorfälle in Ceuta. Stefan, es gibt nun 2 Briefe und viele Vorwürfe. Wer wirft wem was vor?
Ja, man kann sagen, die Lage in Ceuta beruhigt sich, die Lage in Brüssel wird ein bisschen unruhiger. Die 2 Briefe, von denen du gesprochen hast, damit ging es am Vormittag los. Der erste war vom spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Der hat sich an die irische Ratspräsidentschaft gewandt. Das macht man in solchen Fällen und hat gesagt, liebe Ratspräsidentschaft, bitte sorgt dafür, dass ein bisschen mehr Disziplin einzieht unter den EU-Mitgliedstaaten. Das kann doch nicht sein, dass Spanien hier offen von jedem Mitgliedstaat kritisiert wird. Und das kann auch nicht sein, dass bestimmte Kolleginnen und Kollegen, er meinte damit Giorgia Meloni, fordern, dass Spanien aus dem Schengen-Raum entlassen wurde. Das ginge gar nicht, da hat er recht nebenher gesagt, EU-rechtlich. Und die irische Präsidentschaft möge sich doch bitte drum kümmern. Mit demselben Anliegen, die irische Präsidentschaft möge eine Innenministerkonferenz einberufen, haben sich danach 22 Staats- und Regierungschefs ebenfalls an die Präsidentschaft gewandt. Unterzeichnet hat den Brief auch der deutsche Bundeskanzler Merz. Darin ist allerdings Zündstoff enthalten, denn darin steht unter anderem, dass Spanien durch das Regierungshandeln, Spanien hat vor wenigen Monaten eine 6-stellige Anzahl von Illegalen im Land Lebenden zu Legalen erklärt, weil man Arbeitskräfte brauchte, dass dieses Regierungshandeln mit dazu beigetragen habe, die Krise von Ceuta auszulösen. Und man nimmt noch mal Bezug auf das spanische Gericht, das den Eindruck erweckt habe, man könne ohne irgendwelche Sanktionen auf dem Wasserweg nach Spanien und damit in die EU kommen. Und die irische Ratspräsidentschaft möge den Rat einberufen. Die Innenminister treffen sich jetzt also am Dienstag.
Und was ist von dieser Sitzung zu erwarten?
Uns Journalisten wird erklärt, da ging es darum, eine gemeinschaftliche Antwort auf die Vorgänge in Ceuta zu finden. Aber die Tatsache, dass man diese Sitzung überhaupt braucht, eine Sondersitzung, zeigt vor allem eins, wie zerstritten, wie uneins sich die EU-Mitgliedstaaten bei Asyl- und Migrationspolitik sind. Und das, obwohl man erst wenige Wochen zuvor die gemeinschaftliche Asylpolitik eingeführt hat, den gemeinschaftlichen Rückführungsverordnungsantrag. Also die, ich würde sagen, auch Tonlage deutet darauf hin, das wird schon mit harten Bandagen gekämpft, dass man da kurz vor einer richtigen Krise steht.
Dankeschön nach Brüssel, Stefan Stuchlik.
Gerne.
Wie nur soll das gehen? Also trotz der großen Sorge, Wut und auch Trauer nach dem islamistischen Anschlag am Rande der CSD-Demo vor genau einer Woche in Berlin, heute nun in Hamburg angstfrei für die Rechte queerer Menschen auf die Straße zu gehen. Die Antwort Hunderttausender in der Hansestadt sah so aus. Ein sehr bunter, vielfältiger und friedlicher Protestzug unter dem Motto Haltung zeigen für eine Zukunft ohne Angst. Um die queere Community zu unterstützen, kamen offenbar weit mehr Menschen als von den Veranstaltern erhofft. Die Hamburger Polizei hatte die Zahl der Sicherheitskräfte verdoppelt. Über diesen Tag in Hamburg berichtet Sophia Stritzel.
Vitamine für den großen Tag. Schon am Morgen hat Marcel Guevara in seine queere Kneipe geladen, in Hamburg-St. Pauli. Noch gut 3 Stunden bis zur CSD-Parade.
Wir kommen zusammen, um einfach uns auch gegenseitig noch mal zu stärken. Also nicht nur am Essen, sondern auch so untereinander als Community. Das finde ich einfach super.
Marcel und seine Gäste, sie hoffen auf einen friedlichen Partytag, auf dem die Community klar macht, wir stehen zusammen. Und zwar mehr denn je. Warm-up für den großen Umzug. Zum einen ist da die Vorfreude. Doch der Anschlag auf den Berliner CSD vor einer Woche hat auch bei ihnen Spuren hinterlassen. Zwischen den Party-Sound mischen sich auch leise, nachdenkliche Töne.
Wir sagen zwar immer alle jetzt erst recht, keine Angst, aber an sich ist es schon auch, man hat es im Hinterkopf, das, was in Berlin passiert ist und dass man auch doch vorsichtiger geworden ist.
Ich kenne auch einige Personen, die gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal zu keinem CSD. Ich kenne es auch von meinen Eltern, die haben mir geschrieben, geh bloß nicht hin, bleib zu Hause. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil es mir eben total wichtig ist, trotzdem hinzugehen.
Also raus aus der Kneipe.
Tschüss, Holger.
Rein ins bunte Getümmel. Zur großen Demo für Vielfalt. Und zu seinem Freund Michael, der auf einem der 60 Wagen durch die Innenstadt fährt. Doch in diesem Jahr sind auch sie besonders präsent. Polizisten, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.
Ich meine, die Kollegen mit Maschinenpistolen, da habe ich schon ein mulmiges Gefühl, ehrlich gesagt, auf der Veranstaltung zu sein. Also es ist ein gemischtes Gefühl. Ich sehe, dass irgendwie was für die Sicherheit getan wird. Auf der anderen Seite erinnert es mich halt auch daran, dass die Parade auch einfach Ziel von Anschlägen ist.
So viele wie noch nie zuvor waren heute beim CSD in Hamburg dabei. 300.000 Menschen ließen sich nicht abschrecken. Laut und bunt ziehen sie durch die Stadt unter dem Motto Haltung zeigen für eine Zukunft ohne Angst.
Happy Pride.
Ich finde es toll zu sehen, wie wir zusammenstehen und dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen von den äußeren Gefahren, dass wir solidarisch sind, dass wir zusammenstehen. Und so viel Vielfalt zu sehen, ist einfach jedes Jahr toll.
Kurze Atempause am Nachmittag. Dann wollen sie weiterziehen, noch ein bisschen feiern und zeigen, wir sind da und bleiben es auch.
Zum Fußball. Er ist nicht dafür bekannt, schnell aufzugeben. Aber es hat gerade mal 4 Tage gedauert, bis Gianni Infantino seinen Plan zurückzog, Teile der Fußball-Weltmeisterschaften an Investoren zu verkaufen. Zuvor war der Chef des Fußball-Weltverbandes FIFA heftig kritisiert worden. Der asiatische Verband AFC stellte sich gegen die Pläne. Und die europäische UEFA kündigte sogar an, sie würde eine künftige WM boykottieren, sollte Infantino sich durchsetzen. Die UEFA betont, die aktuelle FIFA-Führung habe nicht nur ihr Vertrauen, sondern auch das der Fußballfamilie verloren. Fragen wir nach bei Benjamin Best, unser Sportreporter der ARD und derzeit in New York. Benjamin, die UEFA hat also erklärt, es könne so nicht weitergehen mit diesen geheimen Machenschaften. Könnte das Spiel für Infantino selbst also bald aus sein?
Ja, das ist aktuell völlig offen. Fakt ist, dass die UEFA Gianni Infantino das Vertrauen entzogen hat. Die Frage ist, ob weitere Kontinentalverbände der UEFA gleichziehen und Gianni Infantino ebenfalls das Vertrauen entziehen. Danach sieht es aktuell nicht aus. Die Frage ist auch, ob die UEFA überhaupt eine Alternative hat. Auch das ist sehr schwer zu beurteilen gerade. Fakt ist, man darf Gianni Infantino nicht unterschätzen. Er stand in der Vergangenheit immer unter Druck und hat sich gegen diese Widerstände in der FIFA eigentlich immer wieder durchgesetzt.
Nun ist ja auch die UEFA kein Verband, der Geldverdienen grundsätzlich schlecht findet. Haben sich denn die Pläne, Teile künftiger Weltmeisterschaften zu verkaufen, mit dem heutigen Tag tatsächlich erledigt oder geht die Kommerzialisierung jetzt woanders weiter?
Nein, es geht jetzt natürlich vordergründig um den geplatzten Investorendeal, aber eigentlich geht es um einen langjährigen Machtkampf zwischen der UEFA und der FIFA um die fortschreitende Kommerzialisierung des internationalen Fußballs. Die Wettbewerbe der UEFA und der FIFA konkurrieren um Milliardeneinnahmen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, es geht um Gut gegen Böse, denn auch die UEFA hat in der Vergangenheit nicht unbedingt durch Transparenz und Glaubwürdigkeit geglänzt.
Dankeschön für diese Einschätzungen. Benjamin Best in New York.
Gerne.
Früher konnte es schon mal eine ganze Weile dauern, bis ein aufwendig geknipstes Bild tatsächlich als Foto anzuschauen war. Und so ein Bild war natürlich etwas ganz Besonderes. Die heutige Flut von Bildern und Videos in den Social-Media-Kanälen kann ja schnell zur Herausforderung werden. Und die nächste ist, dass wir Bilder, die nicht ein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz erstellt hat, selbst auf den zweiten Blick kaum als Fake-Bilder erkennen können. Ab morgen gilt in der EU, KI, Bilder und Inhalte müssen klar gekennzeichnet sein. Gilt allerdings nur für Firmen oder professionelle Influencer. Auch wir kennzeichnen bereits KI-generierte Bilder. Über die neuen EU-Richtlinien berichtet Christian Feld.
Dieses Tänzchen im Wald ist pure KI-Fantasie. Klar, das ist offensichtlich. Und diese Wolken? Oder der malende Hund? Beides echt. Wie fit sind wir darin, KI zu erkennen?
Nicht fit genug, wenn ich ehrlich bin.
KI ist meistens zu schön, zu ideal, sind die Bilder zu schön, die Menschen zu ideal. Und das macht mich schon misstrauisch.
Manchmal bin ich schon verwundert, wie gut es inzwischen aussieht mit KI und wie schnell sich das entwickelt hat, dass man es immer hinterfragen muss, ob es wirklich KI ist.
KI oder nicht KI, es soll jetzt einfacher werden, klarer mit einer Kennzeichnung. Beispiel Chatbots.
Mein Name ist Johanna, Ihre digitale Assistentin der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Sie können mir sagen, wann das Einwohnermeldeamt geöffnet hat.
Die Öffnungszeiten der Bürgerämter sind...
Neu, gleich am Anfang muss man jetzt erfahren, dass hier künstliche Intelligenz und kein Mensch am Apparat ist. Und das gilt natürlich auch für Service-Chats von Unternehmen, wie hier bei der Lufthansa, wo es solche Hinweise schon gibt. Beispiel Bilder oder Videos. Und damit sind wir wieder bei den tanzenden Bären. Anbieter von KI-Systemen wie ChatGPT oder Gemini müssen Bilder, Videos oder Audios mit einer Kennzeichnung versehen. Diese muss von Software erkennbar sein, aber nicht automatisch immer sichtbar. Strenger sind die Regeln für sogenannte Deepfakes, wie diesen Angriff, den es nie gab.
Deepfakes sind durch KI generierte Inhalte, ja, die bei anderen Menschen als wahr oder echt erscheinen könnten und die darüber getäuscht werden könnten, dass das, was sie sehen, gar nicht der Realität entspricht.
Solche Deepfakes, so die Anwältin, müssen immer sichtbar gekennzeichnet werden. Und auch wenn so manche Detailfrage noch geklärt werden muss.
Wir müssen wissen, was ist real, was ist nicht real, was ist durch eine Maschine hergestellt und was durch einen Menschen. Ansonsten verlieren wir das Vertrauen in öffentliche Kommunikation. Und öffentliche Kommunikation ist ein Kernbereich von Demokratie. Und deswegen sind Kennzeichnungspflichten enorm wichtig.
Die neuen EU-Regeln sind für Unternehmen und Behörden gedacht, nicht für Privatpersonen.
Auf diese Nachricht hatte man im Südwesten Frankreichs seit Tagen dringend gewartet. Der große Waldbrand an der Atlantikküste sei unter Kontrolle, heißt es vom Innenminister. Was aber erstmal nur aufatmend bedeutet, aber noch nicht Entwarnung. Denn es gibt in der Region um Bordeaux weiter viele Brandherde. Immerhin sind die meisten der insgesamt 225.000 Menschen, die sich vor dem Feuer retten und Häuser und Campingplätze verlassen mussten, wieder zurück. Aber andere müssen auf ihre erhoffte Rückkehr weiter warten. Wie Michael Heusen und Jean-Marie Magro berichten.
Wieder und wieder muss die Gendarmen am Checkpoint denselben Satz sagen, auch wenn Tränen fließen. Hier geht's nicht weiter. Sperrzone. Sie wollte mit ihrer Familie zurück nach Hause, aber leider ist ihr Ort noch nicht wieder freigegeben. Mit Ausnahmegenehmigung darf man hinein. Und auch wir als Journalisten. Kilometerweit fahren wir durch abgebrannte Wälder, überall starker Brandgeruch. Zufällig sehen wir auf einer Nebenstraße eine junge Frau, die eine Gießkanne und einen Eimer auffüllt. Und auf einmal sind es ganz viele, die aus dem Wald kommen. Wir arbeiten wie die Ameisen zusammen. Allein wäre dort nichts möglich. Adrienne macht das schon seit Tagen. In den Eimer und in die Kanne passen jeweils 10 Liter. Sie allein hat, rechnet sie vor, schon mehr als 5000 Liter in den Wald gegossen. Wir suchen Glutnester und unser Ziel ist es, alles drumherum zu schützen, also die Farne, die noch grün sind. Wir gehen tief in den Wald hinein und fluten die Glutnester mit Wasser. Wie Adrienne mit ihrer Gießkanne halten die Feuerwehrleute den Waldboden nass, großflächig, damit sich aus Glutnestern im Untergrund kein neues Feuer entwickeln kann. Le Porche, wenige Kilometer vom Atlantik entfernt, hier wurden mehr als 180 Häuser zerstört. Aurélien Bord hat Glück gehabt, seins steht noch, aber das vom Nachbarn komplett abgebrannt. Er hat gefilmt, was passiert ist. Und immer wieder stellen er und andere in der Region die Fragen, warum konnten sie nicht besser geschützt werden und wie will uns der Staat beim Wiederaufbau helfen? Da oben, da gibt es ein Problem, zu viel Bürokratie, so ist Frankreich eben. Es ist ein bisschen lächerlich, aber zum Glück sind wir stark und können uns hier im Dorf aufeinander verlassen. Seit heute dürfen die Touristen in Lacanau zurück auf die Campingplätze. Mareike Lutz-Detmer und ihre Töchter gehören zu den Tausenden, die vor 4 Tagen vorsichtshalber evakuiert wurden.
Als wir gestern gehört haben, dass wir in unser Zuhause zurück können, haben wir gesagt, wir packen die Sachen, wir kommen zurück auf unseren Campingplatz und sind ganz froh, dass wir es alles so wieder antreffen, wie es vorher war.
Der Strand, der eine Woche lang fast leer war, füllt sich wieder. Das schöne Leben kehrt zurück. Aber alle hier wissen, das Feuer steckt immer noch im Waldboden.
Und schauen wir jetzt in die nahe Zukunft, Pila. Wie wird das Sonntagswetter in Deutschland?
Ja, wir bekommen relativ viel Sonnenschein, nur wenig Regen und auch wieder hohe Temperaturen. Aber zuerst schauen wir mal auf ein, ja, erstmal nicht ganz so spektakuläres Foto, wenn man es erstmal so gar nicht so genau anschaut, von meinem Kollegen Frederik Raff. Und zwar, wenn man da eben nicht ganz genau hinschaut, könnte man denken, das ist eine Straße. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass das eigentlich ein ausgetrocknetes Flussbett ist. Und zwar ist das die Dreisam bei Freiburg. Die führt normalerweise mehr Wasser, aber es war vor allem im Südwesten ja furchtbar trocken in den letzten Monaten und auch Wochen. Und deswegen sind da auch viele Flüsse ausgetrocknet. Aber in den nächsten Tagen geht es zumindest mal nicht mit dieser ganzen Trockenheit so weiter, denn es besteht ein bisschen Hoffnung. Wir sehen es auch, hier kommt so langsam Tiefdruckeinfluss dann auch von Westen her zu uns herein. Zwar wird es noch mal heiß, aber es bringt zumindest mal ein bisschen Regen mit sich. Heute Nacht kann es vor allem im Südosten noch einzelne Schauer und vielleicht noch ein Gewitter geben. Ansonsten wird es vielerorts sternenklar. Morgen starten wir dann auch mit viel Sonnenschein in den Tag. Ab und zu mal ein paar lockere Wolken. Am Alpenrand können sich vereinzelt Schauer und Gewitter entwickeln. Aber auch in Schleswig-Holstein gibt es so ein paar Tropfen. Sonst bleibt es aber den ganzen Tag über wieder trocken. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf meist 19 bis 7 Grad. Also mancherorts wird es richtig frisch. Morgen tagsüber kommt dann die Hitze aus dem Südwesten wieder zurück. Bis zu 34 Grad gibt es im Breisgau. Im Norden bleibt es ein bisschen kühler. Am Montag dann mit viel Sonnenschein wieder heiß bei bis zu 38 Grad. Am Abend erste Schauer und Gewitter. Auch am Dienstag gibt es die dann aber häufiger. Und vor allem können die dann auch mal kräftig sein. Und mit 38 Grad bleibt es weiterhin heiß.
Dankeschön, Pilar, für die Aussichten. Ja, und das waren sie schon wieder, unsere Tagesthemen. Hier folgt sofort das Wort zum Sonntag. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Start in den Sonntag. Tschüss, bis morgen.